Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Orgel global, wie die Königin der Instrumente weltweit erklingt, von Pfarrerin Barbara Manterfeld-Warmit, eine Sendung der Evangelischen Kirche.
Ich war noch ein Kind, vielleicht 10 Jahre alt, da begegnete ich der Königin zum ersten Mal, im Dom zu Padua. Das Instrument befand sich an der Seite der Kirche in schwindelerregender Höhe. Ein alter Mann saß an der Orgel, die so laut war, dass er einen dicken Kopfhörer trug. Er spielte mit dem ganzen Körper, selbstvergessen, als würden Raum und Zeit nicht existieren. Ich war beeindruckt, überwältigt und fühlte mich selber so winzig klein. Die Königin Orgel, sie war erhaben. Sie thronte hoch über meinem Kopf. Ich musste aufschauen zu ihr. Ihre Stimme übertönte alles. Ihr Klang füllte den Raum. Er erfasste meinen Körper. Alles begann zu vibrieren. Ein Brausen von oben, das alles erfasste. Nie werde ich diesen Moment vergessen. Es war überirdisch, wunderschön und beängstigend zugleich. Als würde der Himmel sich öffnen, in diesem einen Augenblick. Gunter Kennel war das an der Schuke-Orgel der Passionskirche in Berlin-Kreuzberg mit dem Entree von Marcel Dupré. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1998. Heute ist Gunter Kennel Landeskirchenmusikdirektor der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg. Sie reicht bis nach Görlitz in die schlesische Oberlausitz. Er ist damit quasi Chef der Kirchenmusik. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Nachwuchsförderung und Ausbildung von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern. Das Orgelspiel gehört selbstverständlich dazu. Ich habe Gunter Kennel in Berlin getroffen und wollte von ihm wissen, wie kam der mittlerweile 60-Jährige eigentlich selber zu diesem besonderen Instrument?
Das war der Gottesdienst in der Kirche meines Heimatdorfes über meinen damaligen Musiklehrer, der auch Organist war und uns, mein Bruder und mich, sehr früh da eingefädelt hat. Es war wirklich die Faszination des Instruments, die Größe, der Klang, auch der Spaß, den man dabei hat, ohne große Klaviertechnik schon einfach einen super Effekt herzustellen. Und insofern war das wahrscheinlich in der Pubertät dann auch gerade nochmal das Richtige, vom Klavier als Hauptinstrument zur Orgel zu wechseln und die Möglichkeiten dieses Instruments und so einen ganzen Raum auch für sich stundenlang alleine zu haben und in der Kirche Orgel zu spielen. Das war sozusagen der Grund für mich, dem Instrument auch zuzuwenden. Und ich bin auch über die Orgel dann zur Kirchenmusik gekommen.
Manchmal hört man sie, wenn wie in meinem Fall die Kirche in unmittelbarer Nachbarschaft der Wohnung liegt. Orgelmusik. Vorzugsweise Samstagabend oder nachts. Wenn ich an dem Gotteshaus vorbeigehe, ertönen ihre Klänge gedämpft durch dicke Mauern nach draußen. Dann übt jemand für den Gottesdienst am Sonntagmorgen. Ganz allein in der Dunkelheit in einer leeren Kirche. Bei aller Faszination, das muss man mögen. Wer die Orgel zum Beruf macht, ist vielleicht auch ein besonderer Typ.
Ja, das ist natürlich Faszinosum et tremendum. In der Tat, dunkle Kirche, das Knacksen nachts von irgendwelchen Bänken, weil das Holz arbeitet oder andere Geräusche, das kann was Beängstigendes haben. Und ich habe da auch meine Strategien entwickelt, dass man einfach immer den Weg mit Licht einfach ausgeleuchtet hat und das Licht auch immer an war. Aber mit der Zeit hat man dann auch Vertrauen in die Situation bekommen und dann hat das auch was.
Ich habe Hochachtung vor allen OrganistInnen. Mir selber fällt es schwer genug, auf dem Klavier die rechte und die linke Hand zu koordinieren. Ich erinnere mich dunkel an einen Film, den ich über den Dirigenten und Musiker Karl Richter gesehen habe. Da streift der Künstler seine Orgelschuhe über und schwingt sich beherzt auf die Orgelbank und beginnt förmlich zu tanzen. Die Füße fliegen über die Pedale, die Hände sind auf den Manualen in verschiedenen Richtungen unterwegs und ziehen parallel noch die Register. Ein wahres Zauberkunststück, was da gelingt. Aus Sicht der Zuschauerin eine schwere Kunst.
Das ins Hirn zu bekommen, ist schon nicht ohne. Und wirklich diese Unabhängigkeit der Extremitäten, verschiedene Rhythmen mit den einzelnen Extremitäten eben zu beherrschen. Bisschen wie bei einem Schlagzeuger auch, aber eben natürlich noch mit mehr Feinmotorik, was die Finger anbelangt. Aber wenn es dann irgendwann mal drin ist und flutscht, dann macht das natürlich schon Spaß. Jede Orgel ist anders und insofern muss man auch als Organistin oder als Organist sich auch immer wieder auf das einzelne Instrument neu einstellen. Ist also anders als bei jemandem, der Violine spielt, Flöte spielt, sein Instrument immer dabei hat und dann quasi diese Intimität mit dem Instrument einfach von vornherein hat. Bei der Orgel ist es nicht so. Ich komme an ein anderes Instrument, das ist immer wieder neu. Ich muss mich einrichten, ganz gleich, ob ich einen Gottesdienst spiele oder auch ein Konzert. Ich brauche eine gewisse Zeit, um mich wirklich auf das Instrument einzustellen, sowohl von den Bewegungsabläufen als auch überhaupt von den klanglichen Möglichkeiten. Ich muss ja im Grunde genommen ein Stück immer wieder neu instrumentieren, immer wieder neu einrichten für die jeweilige Orgel und kann mich anders als beim Klavier nicht einfach hinsetzen und losspielen. Insofern braucht jegliches Spielen des Instruments in der Öffentlichkeit viel mehr Vorbereitungszeit.
Die Orgel hat mich gerettet. Auf dem Höhepunkt der Pandemie, als viele Kirchen geschlossen waren und Gemeindegesang zum Schutz vor Ansteckung komplett verboten war, war es oftmals die Orgel, die stellvertretend für alle im Gottesdienst erklang. Ostern im Lockdown, wie traurig wäre das Fest gewesen, wenn es nicht jedenfalls das gegeben hätte. Eine offene Kirche mit brennender Osterkerze, an der sich jeder Besucher still und mit Maske ein Licht entzünden konnte. Als wir die Kirche betraten, begann die Orgel zu spielen. Und in Gedanken konnten wir mitsingen, mithoffen, mitsehnen, mitjubeln. Wo wir damals stumm und verzagt waren, war sie unsere Stimme, betete und lobte an unserer Stadt. Was wäre christliche Gemeinde ohne die Orgel in unseren Kirchen? In nahezu jeder Kirche gibt es in Deutschland eine Orgel. Aus Deutschland stammen viele weltberühmte Komponisten, allen voran Johann Sebastian Bach, der vor allem durch sein Orgelwerk bekannt wurde. Viele weltberühmte Orgeln stammen aus Deutschland, wurden hier gebaut. Die Liste deutscher Orgelbauer ist lang. Gottfried Silbermann schuf die Originalorgel für die Dresdner Frauenkirche, die im Krieg vollständig zerstört wurde. Namen wie Wilhelm Sauer aus Mecklenburg, Alexander Schuke aus Potsdam und Eberhard Friedrich Walker aus Württemberg führen die Liste an. Da kann schnell der Eindruck entstehen, die Orgel käme tatsächlich aus Deutschland. Landeskirchenmusikdirektor Gunter Kennel aus Berlin erklärt, wie es tatsächlich war.
Die Orgel kommt aus dem Mittelmeerraum. Das ist eine Erfindung aus der Antike. Eines Ingenieurs, Ctesibios, nannte er sich. Und der hat dieses Organon, was ja übersetzt Werkzeug heißt, erfunden. Eine Wasserorgel, das heißt, man hat den Winddruck, also den Druck, den die Luft braucht, um durch die Pfeifen zu kommen, hat man dadurch erzeugt, dass man eine Glocke in einen Wassertank hielt und da Luft reingepumpt hat und das Wasser hat von unten den Druck erzeugt, der dann wieder über andere Kanäle in die Pfeifen gelenkt wurde. Und diese Orgeln haben auch einen sehr großen Effekt gehabt und eine große Faszination bis dahin, dass die auch in öffentlichen Theatern eingesetzt wurden, also im Freien oder im Hofzeremoniell. Also das war von Anfang an auch ein Instrument, was sowohl technisch fasziniert hat, als auch als Repräsentations- und Machtdemonstration auch gedient hat. Und nicht von ungefähr ist dann die Orgel auch vom byzantinischen Kaiserhof dann an den Hof Pippins gekommen und sozusagen in das Frankenreich und hat von dort aus in den Kirchen dann auch ihren Platz gefunden, aber nicht nur in den Kirchen, sondern eben auch am Hof. Also insofern ist es alles andere als ein deutsches Instrument, wiewohl wir eine ganz große, reiche Tradition haben.
Wie andere Länder übrigens auch. Aus Frankreich stammen viele berühmte Orgelkomponisten. Länder wie Italien verfügen gleichfalls über eine hohe Orgelbaukunst. Das Instrument hat sich mittlerweile über den gesamten Globus verbreitet. In einer Vielfalt, die beeindruckend ist. Orgelmusik und Orgelbau gehören seit 2017 zum von der UNESCO anerkannten immateriellen Kulturerbe. 2021 kürten die Landesmusikräte die Orgel zum Instrument des Jahres. Grund genug für Landeskirchenmusikdirektor Gunter Kennel und Kolleginnen, der Orgel eine ganze Nacht zu widmen. An einem lauen Sommerabend begann sie in der Nikolaikirche Potsdam. Mehrere Stunden spielten Gastsolisten aus aller Welt an verschiedenen Orgeln, von Bach bis Piazzolla. Globale Vielfalt, wie in diesem Stück von Jean Alain, mit dem Musiker Wu Wei an der Sheng, dem chinesischen Schwesterninstrument der Pfeifenorgel.
Auch das gehört zum Spektrum dieses Instruments dazu, dass es von ganz klein bis riesengroß gebaut werden kann. Und es gibt eben auch dieses Prinzip mit einer Metallzunge, die schwingt dann und wird eigentlich nur durch so einen Resonanzkörper verstärkt. Das gibt dann diesen schnarrenden Klang. Man kennt das zum Beispiel auch von der Melodia, dem Instrument, was in der Musikpädagogik eine Rolle spielt. Oder auch die chinesische Schwester der Orgel, der Sheng oder die Sheng, das ist ohne Artikel im Chinesischen, diese Mundorgel, die eben auch mit solchen kleinen Zungen, die erregt werden durch den Wind, der an ihnen vorbeistreicht und dann diesen feinen, schnarrenden bis auch hin zu schneidendem Klang erzeugen.
Die Orgel ist tatsächlich ein globales Instrument. Nicht zuletzt auch, weil sie durch ihre diversen Register vermag, ein ganzes Orchester aufzufahren. Da klingen die Pedale mal wie Posaunen und Trompeten. Es tönen Rohrflöten oder dreht sich ein Zimbelstern. Die vielfältigen Möglichkeiten des Instrumentes machte sich auch die Organistin an der Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße in Berlin zu eigen. Mit einem besonderen Projekt, dem sie den Namen Klang der Versöhnung gab. Um den Gedanken der Versöhnung in die Konzeption der Orgel aufzunehmen, wurden vier Register jeweils einem Land der ehemaligen Alliierten zur Zeit der deutschen Teilung zugeordnet. Großbritannien, Frankreich, die USA und Russland werden so in dem Instrument vereint. Eine Idee, die heute angesichts des von Russland in der Ukraine geführten Krieges an schmerzlicher Aktualität gewinnt. So sehnsuchtsvoll klingt das Lied der Versöhnung in diesem russischen Volkslied an der Orgel der Kapelle der Versöhnung. Das Register Bajan, das hier ertönt, ist einzigartig. Es ahmt den Klang eines russischen Knopfakkordeons nach.
Ja, ich komme aus Süddeutschland und da gingen alle Jugendlichen in Konfirmandenunterricht. Und ich hatte davor Klavierunterricht schon eine Weile und aber aufgehört. Also gesagt, ich habe keine Lust mehr, Klavier aufgehört. Und im Konfirmandenunterricht erzählte der Pfarrer, man könne kostenlos Orgelunterricht haben. Und dann habe ich meinen Eltern das erzählt und gesagt, so und so. Und er sagt, wenn es nichts kostet, kannst du hingehen mal. Und dann habe ich dem Kantor, in Crailsheim ist das, eine kleine Stadt in Süddeutschland, habe ich vorgespielt. Und weil ich ordentlich Klavier spielen konnte, hat er gesagt, ja, du kannst kommen.
So begann die Orgellaufbahn von Günter Brick. Viele Jahre war er Organist an der Grunewaldkirche in Berlin. Mittlerweile ist er Studienleiter im Amt für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. 13 Jahre war er damals und erinnert sich gut, wie schwierig der Start für den Anfänger an diesem großen Instrument war.
Ich weiß nur, dass ich sehr unsicher war und dass ich, als ich anfangen sollte, Hände und Füße gleichzeitig was zu spielen, dass es überhaupt nicht ging. Und ich dachte einige Wochen lang, nee, das ist nichts für mich, das kriege ich nicht koordiniert. Aber mein Lehrer sagte, nee, kommt schon, Hirn wird es irgendwie möglich machen. Man muss dann einfach die Geduld haben, irgendwelche Synapsen im Kopf verbinden sich dann schon. Kann eigentlich jeder mit Händen und Füßen gleichzeitig was machen. Man muss es halt koordinieren und eine Zeit lang machen. Man muss auf jeden Fall die Hände ja schon mal unabhängig benutzen können. Das kennt man vom Klavier und braucht eine ganze Weile, bis das funktioniert. Und mit Händen und Füßen ist es das Gleiche. Die Füße fühlen sich eher schnell als eine gemeinsame Ebene an. Man spielt ja auch selten mehrstimmig mit den Füßen. Gibt es übrigens auch. Bis zu vierstimmig. Hacke, Spitze, links und rechts. Bis heute, wenn ich ein Stück lerne, dann übe ich auch immer rechte Hand, Füße, linke Hand, Füße, beide Hände und dann erst nach und nach alles zusammen, um die Ebenen irgendwie sortiert zu kriegen. Ich glaube, meine ersten Orgelschuhe, denn man braucht spezielle Schuhe dafür, habe ich tatsächlich im Tanzladen gekauft, weil die am ersten passende Schuhe hatten dafür. Und es ist ein bisschen so wie Tanzen mit den Füßen. Man muss ja auch quasi eine Balance halten. Man kann ja nicht stehen auf den Füßen. Man sitzt auf der Bank, braucht zwar den Druck auf den Füßen, aber trotzdem muss man eine Körperbalance halten.
Wie kann die Begeisterung für die Königin der Instrumente weitergegeben werden an nachfolgende Generationen? Das Instrument muss heute Wege zu den Kindern gehen, die jenseits von Gottesdienstbesuch und Konfirmandenunterricht liegen. Also beschreiten Günter Brick und seine Kolleginnen neue Wege. Mit Erfolg.
In der Tat wünschen wir uns natürlich, dass sich Menschen für das Instrument interessieren. Und die Erfahrung ist ja eigentlich auch, wer den Klang oder auch die Technik kennenlernt, der findet das super spannend, weil es eine große Handwerkskunst, das Instrument zu bauen. Und deswegen haben wir einige Projekte, mit denen wir in Schulklassen oder in verschiedene Gemeindegruppen, bei Kirchens, aber auch sonst überall hingehen können und Dinge zeigen, die zur Orgel hinführen.
Und dafür gibt es die Orgel quasi im Großhandtaschenformat. Eine Kiste mit Baumaterialien für die Orgel für Kinder und Große.
Ich mache die mal auf. Das ist ein Orgelkoffer. Den hat ein netter Orgelbauer, Gregor Bergmann, aus Norddeutschland gebaut. Der hat so eine schöne Holzkiste gemacht. Dann sehen wir als erstes so ein Blasebalg. Das ist so wie, wenn man seine Luftmatratze zu Hause aufpustet. Und auf der anderen Seite, muss ich hier nochmal so einen Deckel aufmachen, auf der anderen Seite stecken zum Beispiel verschiedene Pfeifen. Die sind verschieden lang, wie man das braucht, um verschiedene Tonhöhen zu haben. Kann man auch reinpusten. Hier darf man alles anfassen.
Fischertechnik für die Orgel also. Und außerdem gibt es noch eine Mini-Orgel. Sie passt in einen Rollkoffer.
Damit kann man in einer Schulstunde eine Orgel zusammenbauen, mit allem drum und dran. Die Kinder können alles selber zusammenbauen und am Ende klingt eine richtige Orgel. Ein oder zwei stehen hinten und müssen den Blasebalg bedienen und ein oder auch mehrere stehen vorne und können dran spielen.
Der Orgelbausatz als Unterrichtskiste mit 128 Teilen ist ein Erfolgsmodell. Die Idee dazu stammt von einer Frau.
Ja, ist eine tolle holländische Unternehmerin, Lydia Vroegendewey, eine tolle Frau, die die Orgel liebt und die sagte, ich muss die Orgel irgendwie zu den Kindern bringen. Wenn die Kinder nicht alle in die Kirche kommen, dann muss ich dafür einen Weg suchen. Sie hat einen Orgelbauer gefunden, der hat dieses Instrument entwickelt und mit ihr zusammen betreiben sie eine schöne Homepage, die heißt Orgelkids, also englisch geschrieben, kids.nl, Holland. Man kann auch dann übersetzen lassen auf Deutsch. Und dort kann man sehen, wo überall in der Welt schon dieses Instrument im Einsatz ist. Hunderte davon.
Orgel global. Sie ist und bleibt ein himmlisches Instrument, das durch die Zeit und in die Zukunft geht. Mal pompös, mal virtuos, immer berührend. Musik, die verbindet. Wie hier an der Orgel der Kapelle der Versöhnung auf dem ehemaligen Mauerstreifen in Berlin. Annette Diening spielt an der Schuke-Orgel, eine Komposition des US-Amerikaners Phil Glass. Klänge der Versöhnung.